Herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Das stolpert hier schon wieder. Ich nehme heute nicht mit Dennis auf, sondern wir haben einen Gast, eine Gästin. Sigrid Wadun ist heute zu Gast. Sigrid ist Schreibcoach und Märchenerzählerin und Autorin. Herzlich willkommen, Sigrid.
Dankeschön, Birte. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über mein Lieblingsthema zu sprechen.
Ja, genau. Wir sprechen über Märchen heute und ich freue mich riesig darüber. Genau, und ich habe vorhin nochmal zur Vorbereitung deine Über-mich-Seite gelesen und fand wirklich die schönste Formulierung, die mir hängen geblieben ist, also eine unfassbar lesenswerte Über-mich-Seite, finde ich. Und du bist ein Auch-Mensch. Das fand ich ganz schön, da konnte ich nämlich sehr gut anknüpfen an der Stelle. Das das könnte man mich, glaube ich, auch nennen, ein Auch-Mensch. Nicht immer entweder oder, sondern sowohl als auch.
Ich bin da tatsächlich sogar auch durch ein Buch, was kein Märchenbuch ist, sondern ich habe auch über berufliches Schreiben geschrieben. Und da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden durch eine Frau, die gegengelesen hat und meinte so, du hast ganz schön oft auch drin. Meinst du nicht, du kannst ein paar von den Auchs rausnehmen? Und das ist mir zum ersten Mal so aufgefallen. Und die Hälfte waren wahrscheinlich Füllwörter. Aber ich habe dann danach darüber nachgedacht, wirklich so, ist auch mein Wort. Und ich bin so ein Mensch, der ganz oft denkt, das geht hier so und dann geht's da vielleicht auch so. Also so ein Brückendenkmensch. Und tja, das fand ich dann ganz erhellend. So wie manchmal auch so ein Feedback auf einer ganz anderen Ebene sehr erhellend sein kann. Ich habe diese Geschichte immer noch im Kopf.
Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich finde, das zeigt auch, was Schreiben mit uns, also auch was Feedback mit uns machen kann. Das Schreiben ja nicht nur einfach Worte auf Papier bringen ist, sondern so viel mehr. Und ich finde halt, dass bei dir auch total faszinierend, wie viel Schreiben du hast. Also das ist ja so ein ganz wunderbarer Blumenstrauß an Schreibarten, die du anbietest. Das finde ich ganz spannend. Ja, aber heute wollen wir ja über Märchen sprechen. Mhm. Was sind eigentlich Märchen, ist meine Einstiegsfrage.
Und das ist eine ganz große Frage, weil sie, glaube ich, auch tatsächlich für jeden was anderes sind. Also es gibt so eine ganz allgemeine Definition. Es sind Geschichten von wundersamen Begebenheiten. Also da kommt auch dieses alte Wort mehr mit rein und mehr oder mehrere. Und das ist es dann letztendlich auch schon so ein bisschen als ganz allgemeine Definition. Und dann hat jede und jeder auch nochmal so das eigene. Also manche denken dann einfach so an die 10 häufigsten Grimm-Märchen, die sie kennen. Und das ist so ihr Kanon. Vielleicht noch ein bisschen Andersen dazu. Und vielleicht noch ein paar andere Märchen aus anderen Kulturkreisen. Das kann es auch sein. Und bei mir ist es so in den Schreibwerkstätten oder in den Kursen, dass es ganz, ganz breit ist und für jede das, was sie selber das unter Märchen versteht. Und das kann manchmal die Formeln sein, das können die Motive sein, es können bestimmte Figuren sein, es kann was sein, was vielleicht auch an der Grenze schon zu Fantasy ist oder was eine Sage ist. Das heißt, für mich ist immer einfach nur wichtig, was ist für dich selbst, was gehört in diese Märchenschatztruhe rein. Und es gibt ja auch diesen alten, oder nicht alt kann man nicht sagen, es gibt immer noch diese Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen. Das habe ich selbst zum Beispiel auch in der Schule noch sehr gelernt. Und das ist aber heute auch nicht mehr so scharf, weil durch die ganze Grimm-Forschung man ja auch inzwischen weiß, okay, das war jetzt nicht so, diese Märchen stammen genauso aus dem Volk und sind so aufgeschrieben worden, sondern sie sind zum einen von ihnen gesammelt worden und dann haben sie bearbeitet, vor allen Dingen Wilhelm Grimm. Das heißt, die sind auch nicht 1:1 übertragen worden. Und andere, die sogenannten Kunstmärchen, sind halt geschrieben worden, aber zu allen Zeiten haben Menschen auch Märchen geschrieben. Es gab viele Märchendichterinnen auch gerade viel 18. bis 19. Jahrhundert. Und die kennen wir heute alle gar nicht mehr so. Aber die haben halt auch neue Märchen geschrieben, um sich selbst und andere zu erfreuen.
Das finde ich total spannend. Wenn ich daran denke, dann habe ich ganz oft bei Märchen auch im Kopf, dass es was ist, was lehrt. Also nicht nur erfreut, sondern auch lehrt und eine bestimmte Moral mitgibt.
Mhm. Ja.
Ich wollte gerade sagen, zur Erklärung, Sigrid nickt.
Erklär gerne.
Ja, schön. Ich habe mein ich habe eine Zeit lang moderne Märchen auch gerne gelesen von Rafik Shami. Und da habe ich drüber nachgedacht, du hast mir vorweg in einer E-Mail eine spannende Frage gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie war der Wortlaut noch? Welche Bedeutung Märchen für mich haben?
Ja, was magst du an Märchen?
Einfach,
also ganz, ganz genau.
Und ich hab dir das geschrieben, dass ich sofort ein Bild im Kopf hatte von bei mir gehören Märchen in meine Kindheit. Also da fangen sie an, da gehören sie eigentlich nicht hin, da fangen sie an. Und zwar hat mein Vater uns früher, wenn er zu Hause war, was halt nicht immer so war, und das war dann schon mal was Besonderes, wenn er sozusagen uns ins Bett gebracht hat und dann hat er Märchen vorgelesen. Und es durfte immer ein Kind auf seinem Rücken liegen dabei, das war im Wechsel. Und ich hatte so ein große Grimm-Märchen-Sammel in so einem Kunstbuch mit so einem, das war sehr besonders und die waren zwar gruselig, aber es war nicht schlimm, weil irgendwie hatten sie auch eine Sicherheit, weil am Ende hat es sich sozusagen ja geklärt. Und das ist, für mich sind Märchen, wenn ich daran denke, machen die was Geborgenheitsmäßiges mit mir. Also sie geben so ein, ich habe dann so ein Bild von Tee und Decke und Keksen. Und ich habe viele verschiedene Märchenbücher gesammelt. Und diese Frage hat mich sehr bewegt, als ich die gelesen habe, habe ich da echt, dachte ich, ah ja, die hat mich sofort berührt. Und dachte dann auch an Rafik Shami, wie viel Zeit ich schon damit verbracht habe, anderen Leuten Märchen vorzulesen. Auch völlig, ich war eine Klassenfahrt im Bus. Oder war das nach meinem Abitur? Auf jeden Fall haben wir so eine lange Busreise gemacht, 25 Stunden. Und ich habe einen großen Teil davon anderen Leuten Märchen, Rafik Shami Märchen vorgelesen. Und ich wollte das immer, ich fand, weißt du, wenn man auf so Mittelaltermärkten war, die Erzähler, das machst du ja auch, ne? Dieses Märchen erzählen, das finde ich, hat mich auch total in Bann gezogen. Ich habe das tatsächlich selber auch genutzt, ohne jemals mal eine Ausbildung gemacht zu haben in dem Bereich, was immer ein bisschen natürlich mein Traum ist. Aber in der Frühförderung habe ich das genutzt, wenn Kinder entweder Angst hatten oder vor besonderen Herausforderungen standen, sowas wie, ne, Ende der Kindergartenzeit, Anfang der Schulzeit und dann hört auch die Frühförderung auf. Dann habe ich mit denen zusammen ein Märchen über ihr Leben erzählt. Das wir dann auch vorgeführt haben. Wie so ein bisschen nach diesem Heldenreise-Mythos.
Ja. Und da kommt ja auch ganz viel schon zusammen von dem, was du erzählst. Weil es ist, was du geschrieben hast, dieses Begebenheit oder diese Erinnerung mit deinem Vater, ich fand das sehr berührend, weil es eben ganz oft auch bei den Leuten ist, die in meine Werkstätten kommen oder in die Kurse, dass es sie an etwas erinnert. Also bei mir selbst ist es zum Beispiel auch gar nicht so sehr das Vorgelesen bekommen, aber an meine Märchenschallplatten. Also da kann ich mich total daran erinnern, dass ich so reingezogen wurde. Und die Frauen, es sind vor allen Dingen Frauen in den Kursen, ganz viele unterschiedliche Alter, die sagen ganz oft auch, ah, ich kenne gar keine großen Märchen. Also manche sind totale Fans und andere sagen, mir ist nicht vorgelesen worden, ich kenne gar nicht mehr viel. Und wenn wir dann aber wirklich in diese gemeinsame Märchenschatztruhe reinschauen und so anfangen zu schreiben, oder es gibt einen Anfang eines Märchens, was wir weiterschreiben, oder wir spielen eben auch, gerade auch in den modernen, auch in den feministischen Märchen, wurde ja ganz viel auch mit Rollenbildern gespielt und dann so Gegenentwürfe gemacht. Und ich sage nur sowas wie Hase und Igel und schon ist da, wow, ist da doch ganz viel da. Wir wissen vielleicht nicht alles, wir wissen nicht alles bei Rapunzel, aber wir können schon damit spielen. Und deswegen ist es so ein toller Kasten, so eine tolle Kiste, finde ich immer, wo wir mit den Methoden aus dem kreativen Schreiben, das kommt ja dazu, die wir beide eben auch kennen, sozusagen, dass wir dann da so reingreifen und sagen, was machen wir jetzt aus diesen beiden tollen Schatztruhen, wenn man die zusammenschmeißt.
Was ist das Besondere am Märchenschreiben für dich?
Es gibt so ein paar Ansätze. Das eine ist, und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, das auch zu formulieren, weil ich sage, Märchenschreiben ist einfach, denkt man so, ah, das ist irgendwie vielleicht banal oder so, das ist nur was für Anfänger oder so. Aber es ist toll, einfach um reinzukommen. Und ich mache das sehr gerne auch immer wieder. Man hat beim Märchen quasi diesen 1, 2, 3 Aufbau. Drei Schritte, wunderbar. Wir haben am Anfang die Not, das erste, also im ganz klassischen Märchen, es ist eine große Armut, es ist eine Dürre, jemand ist krank geworden, es gibt eine Kinderlosigkeit, dann machen sich die betroffenen Menschen oder einzelne Ausgewählte auf den Weg und versuchen es irgendwie zu lösen, bekommen vielleicht noch Aufgaben dazu. Und dann gibt's auch schon Lösung, manchmal Hochzeit, manchmal Krönung, kommt auf den Kulturkreis an. Und das heißt, man hat beim Märchenschreiben wirklich so ein ganz klares Gerüst und kann vielleicht auch zu mehreren in der Gruppe so super gut reinspringen, kann einen Anfang schreiben, die nächste schreibt es weiter. Und das ist das Tolle, wir brauchen gar nicht groß zu erklären, wie funktioniert diese Form und was muss man beachten, sondern wir sind sofort drin. Und dann kann man aber darauf auch aufbauen und kann natürlich sehen, wie kann ich es komplexer machen? Wie kann ich vielleicht sogar irgendwann einen Märchenroman entwickeln? Das ist immer noch so mein Traum, aber die langen Formen liegen mir nicht so. Mhm. Dafür brauche ich so ein bisschen mehr Sitzfleisch, Märchensitzfleisch. Aber Traum ist da. Wie kann es mit den Aufgaben auch komplexer werden? Dann kommt es halt auch Richtung Heldenreise. Das heißt, diese Übergänge zwischen diesen Genres sind auch zumindest aus meiner Sicht halt nicht fix, sondern es ist wirklich, alles möglich, sich da weiterzuentwickeln. Ich komme eher aus dem kreativen Bereich. Das heißt, bei mir ist es weniger die klassische Märchenanalyse. Also, dass man sagt, okay, weil wir diese Figur benutzt haben, ist das jetzt so und so zu interpretieren, sondern jede geht wirklich auch an ihr Märchen dran und schaut, was macht das jetzt wieder mit mir, was ich da geschrieben habe. Oder wir tauschen uns auch darüber auf, aber es gibt nicht so diese Eindeutigkeit, die es ja auch in der Märchenanalyse geben kann. Mhm. Genau. Ich glaube, das war so ein bisschen davon.
Du hast ja so eine Art Disclaimer in dein, also du gibst ja auch Schreibwerkstätten für Märchen tatsächlich in einem in einer spannenden Form, finde ich, weil du das als eine Art Fernlehrkurs verbunden mit den modernen Methoden des Zooms machst. Fand ich interessant, auch mit dieser Formulierung der Märchenbriefe und so. Und du hast einen Disclaimer da drin, dass es keine Therapie ersetzt, dass es aber durchaus etwas in uns hervorbringt. Was, also, wo kommt das her? Warum machen Märchen das? Woher? Ne? Also klar, Schreiben macht es ohnehin, finde ich. Schreiben bringt uns sehr mit uns selbst in Kontakt. Wir haben die letzte Podcast-Folge, da ging es jetzt um, wir haben auf unsere Schreibprojekte geguckt mit der Brille vom TZI.
Habe ich gelesen, gehört. Gelesen.
Ah, okay, du hast sie gehört, alles klar.
Habe ich gehört, genau.
Okay, und das ist ja sozusagen ohnehin so ein wirkmächtiges Schreiben. Und aber was ist das Besondere an Märchen?
Also es ist Verschiedenes, so wie du auch sagst. Also zu einen ist es, ich kenne ja eben auch das Schreiben schon sehr lange. Das heißt, das hat sowieso schon so eine irre Veränderungskraft für uns selber. Auch dieses Hineinspringen in andere Zeitpunkte, darüber kann ich mich verändern. Dann das, was ich eben gerade gesagt habe, mit diesem einfachen oder überschaubaren Schatz, mit dieser Schatzkiste. Wenn wir da reingehen und wenn ich, was ich Hase, Igel, Cinderella, Dornröschen, Rapunzel, was auch immer die eigenen Lieblingsmärchen sind, ich kann da reinspringen und kann es verändern. Das heißt, etwas, was mir seit der Kindheit vertraut war, was ich so angenommen habe, was ganz tief in mir verwurzelt ist, kann ich mit einem anderen Ende schreiben. Bei mir ist zum Beispiel, ich liebe die kleine Meerjungfrau. Das ist an sich wirklich mein Lieblingsmärchen. Ich habe immer geweint als Kind, wenn ich die Schallplatte gehört habe. Ich scheine einen Hang auch zum Weinen zu haben. Und ich kann aber, und ich habe dann irgendwann auch aus der Meerhexe eine Rede geschrieben. Vorhin Wörter und ich haben über die Kraft von Reden gesprochen. Und habe einfach den Bericht einer Meerhexe. Die Meerhexe kommt ja in der kleinen Meerjungfrau nicht gut weg. Und ich habe wirklich mal geschrieben, wie sieht die das Ganze? Und bei mir war die Meerhexe so, dass sie tatsächlich selbst das auch mal erlebt hat, was jetzt die kleine Meerjungfrau erlebt und sie deswegen davor warnen will. Und auf einmal verändert sich dieses Märchen komplett für mich. Und das ist eine ungeheure Kraft. Wir können etwas, was so gegeben ist, wir können quasi auch unser Leben so ein bisschen neu schreiben oder ändern. Und das ist für mich der Hauptpunkt. Daneben steckt aber natürlich auch die Kraft der Verwandlung sowieso schon im Märchen drin. Das heißt, es gibt jede Menge Verwandlungsmotive auch, nicht in jedem Märchen, aber oft, insofern kommt das noch dazu. Aber für mich ist wirklich das, wir können was so relativ fix uns erscheint, durch unsere eigene Schreibkraft, durch unseren Schreibzauber, durch unsere Schreibmagie verändern. Und das ist groß. Ja.
Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ich mal ein Buch hatte über, vielleicht habe ich es noch, aber viele Bücher von mir sind im Lager gelandet. Über Nebenfiguren. Das sind die Geschichten von Nebenfiguren von Märchen. Und ich finde das wirklich ein super Ansatz. Und denke gleichzeitig so systemisch und systemtherapeutisch gerade, zum einen kommt mir die ganze Zeit Reframing und auch dieses Zirkuläre, ne, das zirkuläre Fragen, also Dinge auch, was denkst du, was dein Vater denkt, dass du und so weiter. Und das ist ja da schon so mit drin. Also dieses sich zu erlauben oder einzuladen, sich selbst einzuladen, einmal die Perspektive einer anderen Figur anzuschauen. Und dann finde ich gerade, es kommt mir gerade, ich weiß überhaupt nicht, ob es wirklich sinnhaft ist an der Stelle, aber mir kommt gerade, das ist ein bisschen ja auch, wenn du das auf diese moderneren Geschichten denkst, da das Genre des Fanfiction. Das gehört ja irgendwie dann auch damit zusammen. Was erlebst du, was bei den Menschen in deinen Kursen mit ihnen passiert? Also du sagst, manchmal kommen die in diesen Kurs und sagen, irgendwie habe ich gar nicht so richtig, mir wurden keine Märchen vorgelesen und keinen Bezug, trotzdem melden sie sich an, was ich ja schon spannend finde. Das heißt, irgendwie ist da ja eine Art Sehnsucht, würde ich jetzt mal unterstellen. Sigrid nickt.
Genau, immer übersetzen, genau, so, wir sehen uns, genau.
Brauchen ein Videopodcast-Format. und was passiert dann über diese, ich glaube, 4 Wochen ist der Kurs, ne?
Genau, der Kurs, genau, ja.
Der ist dann 4 Wochen. Mhm. Was passiert mit dieser Sehnsucht?
Also es gibt manchmal auch ganz cool, also es gibt ja, ich habe im Märchenschreiben habe ich verschiedene Formate. Das eine ist dieser 4-wöchige Kurs, wo wir uns 3-mal über Zoom sehen und ansonsten kommen halt so wöchentliche Schreibbriefe und dann gehen alle Menschen los und dann treffen wir uns wieder zusammen, tauschen die Texte, die entstanden sind, halt auch über E-Mail aus. Dann gibt es die 2-stündige Märchenschreibhütte, alle 3 Monate, ganz kleines Format, einfach nur zum Reinspringen. Und es wird in diesem Herbst halt das erste Mal auch eine lange Nacht des Märchenschreibens geben im September. Insofern ganz unterschiedliche Längen halt auch. Und das, was du gesagt hast, die Leute kommen zum Teil halt wirklich auch aus der Motivation, ich liebe Märchen immer schon und wollte immer auch schon Märchen schreiben, also passt irgendwie genau so. Leute, die manchmal sagen, ich habe Märchen geliebt, aber irgendwie möchte ich das in mir wiederbeleben. Mhm. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ich kann mit Märchen eigentlich gar nichts anfangen, aber ich habe andere Sachen bei Sigrid gemacht und das hat mir ganz gut gefallen. Dann probiere ich das doch einfach auch mal aus, so. Also, okay, ja. Das sind so die hauptsächlichen Sachen. Und was für mich, also, das ist immer so, du hast ja gefragt, was macht das mit dem Menschen? Und ich kann, also, das ist so ein bisschen zu den Menschen, aber es ist auch meine eigene Verblüffung, solange wie ich das schon mache, sobald wir Märchen schreiben, ist da eine ungeheure Intensität und Tiefe da. Und, also inhaltlich und auch sprachlich. Und das finde ich immer wieder verblüffend und bekomme das aber auch von den anderen gespiegelt, dass sie sich selbst auf einmal so anders erleben. Also es ist so eine, selbst so eine 2-stündige Märchenschreibhütte wie so ein Sprung in die andere Welt ist. Und ich auch bei den Menschen, die sonst gar keine Märchen schreiben und die auch gesagt haben, sie können da gar nicht viel mit anfangen, auf einmal kommt da so eine alte Sprache auch. Manchmal kommen da so Formeln, aber gar nicht unbedingt jetzt nur sowas wie, es war einmal, sondern wirklich so eine Sprache, man denkt, von den Begebenheiten ist da die Rede und wir holen was aus uns raus, was versteckt war oder verborgen war und alleine das auch zu erleben, also uns selbst wieder zu entdecken in Sprache und inhaltlicher Tiefe, das habe ich sonst quasi bei keinem anderen Schreibthema. Das muss vielleicht auch nicht immer sein, aber für mich ist es total verblüffend, dass das übers Märchenschreiben funktioniert und wenn wir so einen Kurs haben über 4 Wochen, dann verstärkt und vertieft sich das natürlich noch, weil man auch weiterarbeitet an den Märchen, weil die Figuren sich dann nochmal verändern. Man kann dann auch an einem Märchen dranbleiben oder kann die Impulse auch nutzen, immer wieder neu reinzuspringen und erforscht für sich halt auch diese Märchenschauplätze. Und Märchenschauplätze heißt ja nicht nur, das ist jetzt der Schauplatz dieses Märchens, sondern es ist vielleicht auch der Ort, an den ich mich selbst hinwünsche, wo ich gerne leben würde. Mit den Menschen, mit denen ich gerne leben würde, was ich gerne erleben würde. Also insofern ist Märchen ja immer auch so ein Spiegel für uns und unsere Sehnsüchte. Und da können wir uns dann einfach 4 Wochen lang neben dem Alltag noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen und das auch bei den anderen sehen. Denn diese Kurse sind ja immer auch so eine ganz schnelle Gemeinschaft, die zusammen wächst und sich gegenseitig trägt, auch wenn man sich nur online sieht. Also das kann ich immer noch mal wieder sagen, auch wenn es über Zoom läuft und dadurch alle von überall dabei sein können, ist das eine sehr große Nähe, wenn man sich mit dem beschäftigt, was einem wirklich am Herzen liegt und die anderen auch so kennenlernt, so nah und tief. Genau.
Ich muss gerade meine Gedanken sortieren. Ich hab gerade 2 Richtungen, in die ich fragen will.
Ich höre auch immer so plötzlich auf und irgendwie immer so, okay, jetzt schmeiße ich Wörter den Ball wieder rüber, aber eigentlich ist es gar kein Ball, so, keine goldene Kugel. Zu den Nebenfiguren, genau, das war auch nochmal ein cooler Hinweis von dir.
Ja, die Nebenfiguren, die sind spannend. Genau, ich hänge zum einen jetzt gedanklich an dieser Entwicklung von Menschen und auch über die Nähe des Lesens und Schreibens und des Teilens. Ne, die dann ja auch entsteht. Ich finde das ja immer spannend, wenn ich einen Text schreibe in einer Gruppe und das gelesen wird, was dann auch in mir passiert, wenn jemand anders auch bei diesen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Freewriting ist, oder ein Freewriting ist ja sehr intensiv, und wenn Menschen das vorlesen, berührt es mich sehr. Also wenn ich das von anderen hören darf, das ist ja auch eine besondere Nähe dann. Und da bin ich gerade gedanklich zum einen, die Nähe über das Hören dürfen und die Nähe über das Lesen dürfen. Das muss ich mir, also muss, das darf ich mir auch selbst erlauben dann. Da ist ja auch so ein, und dann bin ich gedanklich an dieser Stelle von etwas, was uns selber oder vielen Menschen beim Schreiben fast schon im Weg steht, ist die Idee des Veröffentlichens. Da sind ja auch viele Menschen, die in diesen Schreibratgebern, ne, bei Chuck Palahniuk haben wir darüber gesprochen, bei Anne Lamott geht's auch darum, die auch schreibt, wie Menschen in ihre Schreibwerkstätten kommen mit diesem, ich will veröffentlichen, und sie sagt, schreib doch erstmal. Und ist es beim Märchenschreiben anders? Also kommen Menschen da auch mit so einer Idee von, ich will unbedingt veröffentlichen, oder lädt uns Märchenschreiben eher dazu ein, erstmal ein Märchen zu schreiben?
Es gibt auch da, glaube ich, beides oder alles. Also ich habe auch, also ich bin ja als Schreibberaterin, arbeite ich nicht so explizit mit Leuten, die halt wirklich wegen einer Veröffentlichung in meine Kurse reinkommen, sondern ich habe mir wirklich auch diese Chance gegeben, dass ich mit Leuten einfach, die sagen, ich möchte ins Schreiben eintauchen, und wenn sie dann sagen, irgendwann, ich bin jetzt weit genug, ich möchte veröffentlichen, dann gehen sie im Zweifel auch zu anderen nochmal, die da halt spezialisiert sind. Mhm. Bei den Märchen ist es so, ja, einerseits kommt man auch da erstmal hin und sagt, ich entdecke das, die Schönheit und so. Und dann fragen aber Leute auch, gut, wie kann ich das veröffentlichen? Und ich habe aber, insofern ist es so spannend, dass du das fragst, weil ich das noch gar nicht sozusagen so an die große Glocke gehangen habe. Gehängt habe, jetzt habe ich es. Und das vielleicht auch gar nicht, zumindest dieses Jahr, nicht so machen werde, aber hier erzähle ich es jetzt trotzdem. Weil aus den letzten 4, 5 Jahren, eben aus diesen Kursen und Werkstätten, da sind so viele, so wunderbare Texte entstanden. Und ganz oft wirklich, als ob es ein Freewriting wäre, also wirklich spontan geschrieben und so rund und so da bei den Märchen, dass ich ein paar Frauen gefragt habe, die eben in diesen Kursen dabei waren, und ob wir nicht eine gemeinsame Lesung machen wollten. Und die wird auch online stattfinden, weil sie kommen aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Die wird auch nur so halb öffentlich sein, aber auch in dem Gedanken von veröffentlichen. Also, dass es eben nicht unbedingt ein Buch sein muss, sondern eine Lesung ist auch ein Veröffentlichen. Und da gemeinsam reinzuspringen und diesen Schatz der Märchen sozusagen da reinzubringen. Und dann kann vielleicht auch irgendwann da ein Buch draus entstehen oder so. Und ich finde es immer spannend, weil ich mich viel auch mit diesen Märchendichterinnen und Dichtern der vergangenen Zeiten beschäftigt habe. Und bei Hans Christian Andersen heißt es eben auch, der hat ja auch Romane geschrieben. Und der hat auch Reiseliteratur geschrieben. Und er wollte nicht über die Märchen berühmt werden. Also er hing auch sehr an seinen anderen Texten, aber unsterblich, unvergesslich ist er uns halt über seine Märchen geworden. Und die anderen Sachen hat er veröffentlicht bekommen, aber auch nur durchaus unter Schwierigkeiten. Und sie sind eben nicht so, prominent und unvergesslich geworden wie die Märchen. Und das finde ich immer so spannend, weil ich komme noch zum anderen Gedanken, weil eben die Leute, die zu meinen, die reinkommen, die gehen, denen geht's ganz oft so wie mir, die sagen so, wenn ich Leuten erzähle, ich schreibe Märchen, dann lächeln die manchmal so ein bisschen nachsichtig irgendwie auch so und so wie insgesamt bei Märchen ja auch. Und dann merke ich, was für eine Schönheit da drin steckt. Und wenn sie diese Märchen anderen Leuten vorlesen, genau denen, die eben noch nachsichtig gelächelt haben, dann sind die total geflasht auch so. Also, dass es da auch viel durchzureinigen gibt, das hattest du am Anfang ja auch gesagt, in Bezug auf unseren Umgang mit Märchen und für wen sind Märchen eigentlich gemacht und was können sie mit uns machen. Das ist, da ist viel Potenzial noch drin. Und deswegen freue ich mich gerade, dass ich mit dir gemeinsam darüber auch so rede.
Ja, es ist so ein bisschen, ja. Märchen haben halt immer noch dieses verstaubte Ding, ne? Und dann immer wieder die Debatte, das finde ich total spannend. Ist es jetzt, sind es Kindergeschichten oder Erwachsenengeschichten? Also wieder entweder oder. Und auch da die Frage, kann es auch da ein sowohl als auch geben? Können Geschichten eigentlich nicht auch alle ansprechen oder alle, die sich angesprochen fühlen davon? Finde ich einen interessanten Gedanken. Und jetzt, als du das gerade mit Christian,
Hans-Christian, genau.
Ja, Andersen gesagt hast, habe ich gedacht, was denkst du, welchen Einfluss das Märchenschreiben auch auf andere Textarten, die wir auch schreiben, haben?
Also, das eine ist diese ganz einfache Form, von der ich vorhin gesprochen habe. Also dieses erstens, zweitens, drittens, Not, Weg, Lösung. Das ist ja letztendlich sowieso schon, das ist die das Grundgerüst der Geschichte. So. Mhm. Also sozusagen, so haben Geschichten angefangen. Und dann sind eben andere Spannungsmomente dazugekommen. Dann sind differenziertere Heldenreisen dazugekommen. Aber das steckt ja sowieso drin. Das heißt, dass, wenn wir das lernen, können wir das halt auch für andere Geschichten lernen. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich das Märchen schreiben, weil es halt so schnell anstiftet und so schnell glücklich macht, finde ich. Einfach auch in anderen Workshops einsetze, sozusagen. Das ist einfach, weil es bringt uns schnell ins Schreiben rein. Ich mache das zum Beispiel auch so, wenn ich schwer ins tägliche Schreiben reinkomme, was mich immer, also es macht mich immer glücklich, kreativ zu sein und ich tue mich aber schwer und dann schreibe ich halt ein kleines Märchen und schwuppdiwupp habe ich dieses Gefühl von, hey, ich war heute kreativ. Und das ist was, was mich absolut bereichern. Was ich ja eben auch, das sind die Leute, die zu mir in die Workshops kommen, das ist genau ihr Thema, dass wir uns als ausdrucksreiche Menschen erleben wollen. Und das geht halt über die Märchen relativ gut. Das ist jetzt nicht so sehr die anderen Genres, die das dann betrifft, sondern einfach, wir kommen ins Schreiben und fürs Schreiben ist es immer gut, wenn wir ins Schreiben kommen. Und es kann natürlich genauso sein, dass ich eben auch andere, längere Textformen, also in Krimis kommen Märchen vor. Dieser ganze Kanon der Grimm-Märchen ist ja auch schon benutzt worden in anderen, also sowohl im Märchenroman, aber durchaus auch in der anderen Literatur, in Krimis und so weiter. Das heißt, ich kann auch diese Motive nutzen und kann sie eben auch zu anderen Formen bringen. Oder die sind ja dann auch in die Musik, ins Musiktheater, in die Oper eingegangen. So. Aber ich weiß gar nicht genau, ob das in die Richtung ging, wie du die Frage meintest.
Doch, das ging in diese Richtung, dass ich genau das meinte mit manchmal, also wie du gesagt hast, sozusagen ein Märchen schreiben, um wieder ins Schreiben zu kommen. Also manchmal geht es ja beim Schreiben auch darum, dass wir uns wieder mit dem Schreiben versöhnen. Ne, wenn wir beispielsweise beruflich schreiben und darüber in so einem so muss Schreiben sein sind, oder wenn ich an Studierende denke, da ist es immer wieder, weißt du, dieses ich muss ja eine Hausarbeit schreiben, ich muss ja eine Hausarbeit schreiben. Und viele, die erzählen, dass sie, bevor sie an die Uni gekommen sind, noch kreativ geschrieben haben, dass über die Hausarbeit schreiben müssen, die Liebe zum Schreiben komplett verloren haben. Und da sehe ich, finde ich schon, dann ist es dieses, da können uns solche Formen ja auch wieder damit versöhnen, über eine ganz andere Art und Weise. Es kann ja auch eine Art warm schreiben oder ausruhen sein, ne? Wie wenn du im Sport, dachte ich jetzt gerade, wenn ich laufe, dann ist es für den Körper gut, wenn ich nicht jeden Tag laufe, sondern wenn ich an den Pausetagen einen anderen Sport mache, sozusagen. Und weil wir ganz oft in diesem Schreibmuskel denken, dass das ja auch sozusagen ein entspannend ist, wieder uns mit dem Schreiben und die ganzen Stimmen, die das Schreiben bewerten in uns, wieder nett sein können über ein Märchen.
Ja, das schnelle Reinspringen, das ist das eine. Und auch sowas wie das, also einfach die Veränderungskraft, also wenn ich so an das Selbstcoaching denke, weil da kann man ja auch wieder sozusagen das Nutzen halt vom Märchenschreiben, dass ich eben ganz schnell auch sagen kann, wie ist es eigentlich, wenn es anders wäre, wie wenn ich das in einer anderen Welt erleben würde. Also da bringt das Märchen an sich schon so viele Möglichkeiten mit.
Ja.
Und dieser schmale Schatz an Struktur, den ich brauche und auch an Worten, die ich vielleicht brauche, hat auch zum Beispiel, also ich nutze es jetzt, also für meine Arbeit kaum, aber es gibt ja auch viele Leute, die im Spracherwerb mit Märchenschreiben arbeiten. Mhm. Und ich habe selbst immer geglaubt, ich hätte das Märchenschreiben erst kennengelernt. Ich habe vor 25 Jahren die Ausbildung zur Poesiepädagogin gemacht am Institut für Kreatives Schreiben in Berlin. Und da haben wir auch Märchen geschrieben. Und das war ja, wie wunderbar, dass das auch mit reinkommt. Weil die Märchen waren immer da bei mir, aber eben nicht unbedingt das Märchenschreiben. Das hatte ich zwischendurch vielleicht ein bisschen verloren. Und dann habe ich festgestellt, durch alte Tagebücher, die ich gelesen habe, dass ich so mit 13, 14, 15, ich hatte Französisch in der Schule als erste Fremdsprache und dann habe ich irgendwie kleine Märchen auf Französisch geschrieben. Also ganz, ganz Miniaturen und war ganz berührt irgendwie, dass da was in mir war, was das irgendwie schon damals so miteinander kombiniert hat. Und das finde ich heute immer auch noch so was Tolles, dass wir wirklich auch in der Fremdsprache, wenn wir uns so eine Sprache arbeiten wollen, können wir halt auch mit Märchen oder auch die Kultur, das Sein irgendwie, das Besondere arbeiten wollen, können wir halt auch darüber rangehen, weil wir halt diese klare Struktur haben. So, ja.
Ich habe tatsächlich Märchen schon, das ist auch schon viele Jahre her, Märchen zu Weihnachten verschenkt. Kleine selbstgeschriebene Weihnachtsmärchen. Und für mich ist aber Märchen tatsächlich auch weniger schreiben und mehr erzählen. Also auch spontan Märchen erzählen. Und ich finde das so schön, dass du gerade gesagt hast, Struktur als Schatz. Und viele erleben das ja, und da denke ich jetzt auch wieder an das wissenschaftliche Schreiben, ne, an ein enges Kostüm. Und letztlich ist ja das aber dort auch so Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und es gibt ein paar Regeln sozusagen. Und dort erleben das viele als Einschränkung, Einengung, starres Gerüst. So. Und ich finde, ein Gerüst, also eine Struktur kann ja auch etwas Erleichterndes sein. Das kann ja auch ein Geländer sein, an dem ich mich festhalten kann. Der Weg, der mich einlädt, auf eine bestimmte Art und Weise durch einen Wald zu gehen. So.
Genau. Ja, und letztendlich das Tolle finde ich immer bei Struktur, wir müssen ja nicht dabei stehen bleiben, wir können damit spielen. Also du kannst halt auch das Märchen erstmal so aufs Papier bringen und dann kannst du sehen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich davor doch noch so ein anderes Setting setze, wenn ich davor doch noch so den Schauplatz mehr erforsche und das davor setze oder was passiert, wenn ich mit der Lösung anfange. Mhm. Das ist jetzt nicht märchenhaft, aber das braucht ja auch nicht so märchenhaft zu bleiben. Und ich glaube, also ich hadere, das, wo ich wirklich mit Struktur hadere, ist manchmal so das, was ich halt noch auch in der Schule kennengelernt habe, wo so, wenn man damals Aufsätze geschrieben hat oder Erörterung hieß das Ganze ja dann auch später, so dieses erstens, zweitens, drittens, dieses, was ihr letztens, ich weiß gar nicht, in dem letzten Podcast, glaube ich, auch hattet mit diesem linearen Denken, dass wir einfach, dass wir eben nicht linear denken automatisch und das ist deswegen für viele, auch mich inklusive von Mindmaps, habe ich damals wahrscheinlich geträumt, von sowas hatte ich noch nie gehört, in den 80er Jahren, dass wir da so reingesprungen werden und deswegen halt unser Gehirn gar nicht so mitarbeiten kann, wie es gerne möchte beim Schreiben, weil wir in der Struktur halt denken. Aber das, denke ich, ist jetzt beim Märchen auch tatsächlich gar nicht so sehr der Fall, sondern es ist eigentlich wirklich nur dieses, ich komme halt in eine Geschichte schnell rein, kann die halt auch in ihrer ganzen Schönheit und Kreativität entwickeln und dann kann ich immer noch sehen, was ich auch anderes daraus mache. Aber ich finde es spannend, auch diese Dinge mit der Struktur dazu zu bringen, wo Struktur uns wirklich auch hilfreich sein kann und uns erleichtern kann und ja auch Textform oft, also uns Textform gut schreiben lässt, weil wir sie schon kennen. Und wie wir manchmal auch mit einer Textform so strugglen quasi, weil wir sie noch nicht kennen und denken, wie geht es denn jetzt eigentlich? Und dann gehen wir vielleicht so ganz spontan naiv ran, was auch toll sein kann, oder wir verzweifeln daran, weil wir diese Struktur überhaupt noch nicht verstehen und erstmal verstehen müssen. So.
Mhm. Dann ist ja die Märchenstruktur ist ja auch eine fast schon intuitive für uns Menschen, ne? Also dieses Problemweglösung.
Ja, könnte es ja auch sein, weißt du, und es könnte ja auch nur, ich meine, das ist jetzt wirklich erstens, zweitens, drittens, das ist ja auch irgendwie gesetzt, weil es könnte ja auch einfach sein, dass man sagt, Problemlösung, weißt du, so, also der Weg ist natürlich im Märchen, der Weg ist ja was Ungeheures, der Weg ist ja auch diese Veränderungskraft, aber man müsste es jetzt nicht in das Schema reinbringen, man könnte auch sagen, okay, das sozusagen Weg und Lösung gehören irgendwie zusammen, also auch die Dreiteilung ist ja bei allen Sachen, das ist jetzt die Heldenreise, genau diese Schritte hat, tust du noch einen dazu, wow, ist das spannend, also ich liebe das halt wirklich auch mit solchen Formen zu spielen und zu sagen, das haben jetzt bestimmte Leute entwickelt, schlaue Sache. Schaut mal, was ihr selber daraus macht und ob ihr eins dazu nehmt, was anders draus macht, weil irgendwer hat das ja auch schon getan. Und das können wir auch. So.
Schreibst du manchmal über ein Thema, das wäre dann sozusagen die andere Seite von dieser Frage, die ich vorhin gestellt habe, also ein Thema, über das du in einer anderen Art und Weise schreiben willst, als Märchen sozusagen zum Beispiel für neue Ideen oder um in ein Thema reinzukommen?
Ich glaube weniger, aber vielleicht mache ich das auch. Was mir, als du mit der Frage eben angefangen hast, was mir halt gleich durch den Kopf gegangen ist, ich nutze es sehr stark auch selbst zum Selbstcoaching. Also wenn ich eben an Stellen bin, wo ich so das Gefühl habe, so ich komme nicht weiter oder das Flusche und auch übers Schreiben, das finde ich ja immer das Spannende, wenn man sozusagen, wenn man in Schreibblockaden reinkommt und dann sagt, okay, ich kann ja auch dazu ein Märchen schreiben und mal überlegen, wie ist das halt, wie sieht diese Situation aus, wenn ich sie in diesen Märchenrahmen hineinsetze, was wird daraus oder was ist, wenn die Schreibfee 3 Wünsche für mich lässt und mir 3 Wünsche gibt, was wünsche ich mir da eigentlich und wie klappt das dann irgendwie mit dem Erfüllen, sowas, also das finde ich toll, damit zu spielen, gerade auch eben im Selbstcoaching, genau, ja.
Ja, also da merke ich auch, dass ein Teil meines Gehirns gerade die ganze Zeit darüber nachdenkt, was das, also wie, ja tatsächlich auch, wie ich das nutzen kann als systemische Beraterin, systemische Therapeutin. Mir sind Märchen lange selber fast schon abhanden gekommen, so sehr ich sie geliebt habe. Irgendwann standen sie nur noch da. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, die Bücher aus dem Regal zu nehmen und sie wegzutun, weil sie müssen da sein als Sicherheit sozusagen. Aber ich hatte keine Beziehung mehr dazu in meinem Leben, auch tatsächlich über irgendwie Uni und ganz viel im Kopf sein und so, glaube ich, hat wahrscheinlich was damit zu tun. Und als ich die Ausbildung zur systemischen Therapeutin gemacht habe, hatten wir ein Wochenende zu narrativer Therapie und zu diesem, den Zugang über Geschichten und über Geschichten aus der Kindheit. Wir hatten die Aufgabe, eine Geschichte mitzubringen, die wir als Kind geliebt haben. Und haben dann uns zu zweit, jeweils haben wir uns diese Geschichte vorgelesen. Und dann hat diese andere Person die Geschichte für uns weitergeschrieben. Das war
Sie
auch
sehr... grinst ganz breit.
Genau, das war auch sehr intensiv, kann ich sagen. Ich habe also richtig spannend, ich habe das niemals gedacht, dass das, was ich da gedacht habe über diese Geschichte, wie viel das mit mir zu tun hatte und über die Interpretation und das Weiterschreiben meines Gegenübers konnte ich zu einem Teil von mir selber wirklich Ja sagen. Ich war wirklich, also es ist wirklich sehr faszinierend. Das klingt jetzt fast ein bisschen wie Zauberei, aber und dann gibt es ja auch diese kleine Geschichte von Jorge Bucas. Kennst du den? Sie nickt wieder. das finde ich auch wunderschön. Und dieses eine Büchlein von ihm ist ja einfach auch so ganz schön gestaltet, auch noch von außen. Ne? Das macht das natürlich noch besonders schön. Und das sind diese kleinen, der dicke Therapeut erzählt immer Geschichten. Und da finde ich auch echt, das finde ich eine super Einführung einfach, wenn man das über das Selbstcoaching machen möchte, auch was das mit einem selber zu tun hat, kann man da, glaube ich, ganz gut reingehen. Ja.
Mhm. Ja, und auch, also die einen gehen eben wirklich auch vom Selbstcoaching ran und sagen, ich möchte das. Und die anderen gehen gar nicht aus dem Selbstcoaching ran und es passiert so ein bisschen trotzdem. Also weil wir einfach in diese Tiefe reingehen, weil wir uns mit den Figuren identifizieren. Und das, was du gerade gesagt hast, eben, ich glaube, das war bei mir dieselbe Zeit. Das war eben auch diese Uni-Zeit, wo die Märchen ein bisschen, zumindest die Märchen schreiben, bei mir in den Hintergrund geraten ist. Und die Märchen selber waren es nie. Also ich bin auch so in den frühen 90ern gab es ja in Berlin auch schon die Märchenerzählveranstaltung, die gab es wahrscheinlich auch schon vorher, aber da habe ich sie erst kennengelernt und ich bin seitdem immer großer Fan gewesen, auch vom Märchenerzählen. Hab das ja, was du auch schon erzählt hast, ich habe das sozusagen jetzt auch nochmal in meinen Bauchladen dazugenommen vor einigen Jahren, das heißt, ich bin auch Erzählerin und das hat mir nochmal, ja, das hat den Schatz nochmal größer gemacht, weil ich jetzt eben auch merke, ich erzähle oft Stoffe von anderen, also gar nicht unbedingt selbst geschrieben. Die Meerhexe habe ich auch schon mal erzählt, aber ansonsten eben oft Märchen, Sagen, aus ganz unterschiedlichen Welten auch. Und die gehen dann in mir und ich schreibe die dann auch so, wie ich sie erzähle. Aber da habe ich noch mal gemerkt, durch die Gestik, dann singe ich auch dazu oder die Mimik kommt dazu. Und das hat aber auch mein Schreiben noch mal wieder verändert. Also dieses mündliche Erzählen und das Schreiben, die stupsen sich in mir an. Und ich habe darüber auch gelernt und das finde ich sehr faszinierend, weil ich ja auch mit dir als Schreibberaterin sozusagen jetzt hier zusammensitze über Zoom. Ich habe immer geglaubt, dass das Schreiben meine erste Liebe als Beruf war. So, das ist wirklich, also sozusagen so, dass das ist, das mache ich am liebsten und das möchte ich irgendwie, wie auch immer, wie wir dann so über unseren Schlängeleien sozusagen zu unserem Beruf kommen. Und dann habe ich über das mündliche Erzählen erst vor wenigen Jahren für mich gelernt, dass die Geschichten meine erste Liebe waren. Also es ist mir bewusst geworden in dem Sinne. Und dass das Schreiben die, also einfach die Wahl dafür war, wie kann ich das machen? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich Geschichten erfinden? Und jetzt ist es so, dass die Geschichten doch nochmal deutlich nach oben gerückt sind und sowohl das Schreiben als auch das Erzählen beide so meine Tools dafür sind. Das fand ich unglaublich, das nochmal auch über mich zu lernen. So.
Ich kenne das Gefühl total. Ich habe das über dieses Storytelling-Workshop, den ich mal gemacht habe, bin ich sehr zu diesem Punkt gekommen, dass ich mich daran erinnert habe, wie wichtig Geschichten immer waren in meinem Leben. Also schon als kleines Kind, wenn ich aufgewacht bin, nachts Albtraum. Ich bin nicht aufgestanden, weil schon allein dieses aus dem Bett ausstehen wäre die erste Hürde gewesen, weil die Monster sind ja unterm Bett. Also ne, konnte ich nur das Licht anmachen und dann habe ich das Buch vom Nachttisch genommen und das war ging sofort erste Klasse los und habe dann gelesen. Und tatsächlich hatte ich, also ich bin ja deutlich jünger, keine Märchenschallplatten, Märchenkassetten aber habe ich nicht gerne gehört, weil mir das Cover oft zu gruselig war. Dass die Bücher sind viel mystischer gestaltet und Kassettencover waren oft sehr gruselig. Genau wie ich, also ich bin sehr christlich erzogen und wir waren jeden Sonntag im Kindergottesdienst. Und ich erinnere das noch total gut, dass ich da saß und gedacht habe, ich finde es einfach schön, dass mir jeden Sonntag jemand Geschichten erzählt. Und auch diese Geschichten sind ja irgendwie ein Problem und eine Lösung und ein Weg. Und es ist das Erzählen. Ja, ich habe gerade echt, ich finde es so spannend, als ich bin ja gar nicht, ich bin die Schreibberatungsausbildung zum Beispiel an der Uni habe ich angefangen, weil ich wissen wollte, wie Schreiben dann nun richtig geht. Und habe eigentlich über diese Schreibberatungsausbildung hat damals mein Erziehungswissenschaftsstudium einen Sinn für mich bekommen, weil ich dachte, guck mal, jetzt hier kann ich alles verbinden, was für mich Sinn ergibt im Leben. Beraten und schreiben. Großartig. Dann habe ich auch später die Ausbildung, also eine Ausbildung zur kreativen Schreibgruppenleiterin noch gemacht. Und da hat es nochmal eine andere Wendepunkt bekommen. Und irgendwie Märchen, ja, das ist für mich tatsächlich echt, glaube ich, dieses Mystische, dass es diese Verbindung gibt über in meine, also eine biografische, ja, ich, also das Bild, was ich im Kopf habe, ist zu dem, was ich sagen will gerade, meine Biografie als Strang und da sind sozusagen immer so Märchenpunkte drauf. Oder ein Faden, der sich da so, aber das wäre zu stringent, wenn ich von einem Faden sprechen würde, weil ich würde eher von Punkten sprechen, die so wiederkommen. Und wenn ich an einen Märchenschreibkurs denken würde, würde ich glaube, bei mir ist das Besondere, dass es eben dann mein Leben miteinander verbindet über Märchen.
Ja. Ich glaube, dass tatsächlich, ich habe das auch schon mal in einem Workshop gemacht, dass wir auch genau das, was du gerade beschrieben hast, dass wir unsere Märchenbiografien als Fluss so auch gezeichnet haben. Das ist ja ganz oft auch in der biografischen Arbeit, dass man das dann so visualisiert und dann einfach so die Punkte, und es können frühe Märchen sein, die man gehört oder vorgelesen oder erzählt bekommen hat, und dann halt auch die eigenen Sachen, das können märchenhafte Orte ja auch sein. Also es gab in Berlin früher auch sozusagen so einen Märchenwald in Kladow, von dem schwärmen meine Schwester und ich immer noch, der wurde in den 70ern zugemacht oder so, aber es war ein unglaublicher Ort irgendwie. Und da habe ich genau das, was du gerade beschreibst, sagen, ich habe das hinterher die Märchenpause in meinem Leben geschrieben. Mhm. Also genau dieser Moment, wo sie anscheinend so ein bisschen nach hinten gerückt sind, und da habe ich festgestellt, hey, da war ja das mit den Tagebüchern und es gab diese Märchenpause vielleicht gar nicht. Sie sind nur anders so in meinem Leben gewesen. Aber dass wir, und es scheint gar nicht so zu sein, dass es jetzt nur damit zu tun hat, beschäftige ich mich mit einem bestimmten Genre, sondern dass Märchen so viel auch mit unserer eigenen Identität zu tun haben können, wenn wir das wollen. Und ich habe, also das wusste ich zwar die ganze Zeit, aber das schließt sich für mich auch total in dieser Zeit so Abitur und wo es ja auch mehr dann so um rationale Sachen geht. Und ich betrachte das heute noch als ein Riesengeschenk. Ich durfte in der Abiturarbeit Deutschleistungskurs über Bettelheim schreiben. Also darüber brauchen Kinder Märchen. Und als ich das gelesen habe, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, das andere war Torquato Tasso, glaube ich, dass ich darüber auch schreiben durfte in dem Alter und dass es in meinem Leben so wichtig geblieben ist, das finde ich enorm. Also, oder wichtig geworden ist auch wieder, dass ich das reingeholt habe, halt so, das ist enorm, ja.
Ja. Ja. Und was, also, du hast erzählt, wenn du erzählst, also wenn du als Erzählerin unterwegs bist, nutzt du eher Stoffe anderer.
Ja, Sigrid nickt, genau.
Hast du, wieso ist es so?
Ich glaube, im Augenblick, ich mache das ja noch nicht so lange mit dem Erzählen jetzt so. Also ich glaube, so vielleicht 7 Jahre oder sowas intensiver. Und es wird immer noch ein bisschen intensiver. Ich habe in dem Bereich auch nochmal eine Ausbildung gemacht. Und ich glaube, es ist einfach erstmal auch der Schatz, dass ich mich mit dem Märchen anderer so tief beschäftigen kann. Also Märchen anderer heißt ja wirklich, manchmal sind sie irgendwann geschrieben worden, aber größtenteils sind es einfach Märchen auch, die eben aus verschiedenen Völkern herauskommen. Und immer, wenn ich dann zum Beispiel sage, mein Schwerpunkt dieses Jahr sind Meermärchen oder mein Schwerpunkt sind Feenmärchen, dann stürze ich mich auf alle Märchenbücher dieser Welt und gucke dann, was spricht zu mir. Und da kommt auch noch mal so ein Punkt rein, den du gerade angesprochen hast, auch mit diesen Kassettencover, dass sie jetzt vielleicht so ein bisschen fies sind und so weiter. Ich bin vom freien Erzählen. Es gibt ja auch Leute, die wortgetreu erzählen, aber ich komme sozusagen aus der Community der Freierzählenden. Und wir greifen uns die Stoffe und bearbeiten sie halt auch für uns. Und dann heißt es eben auch, was mache ich aus diesem Stoff? Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, das ist nicht mein Ende oder das sind nicht meine Figuren oder was wäre, wenn ich da tatsächlich mal das Ganze weiblich besetze? Was ändert sich eigentlich an der Geschichte? Und das ist natürlich auch wieder ein kreativer Prozess, den ich aber auch sehr genieße und der auch wieder mit dem Märchenschreiben oder Märchenbearbeiten zu tun hat. Also da kommt es sozusagen zusammen. Und im Augenblick ist es, glaube ich, einfach doch dieser große Schatz des Entdeckens. Und es kommt eine Sache dazu, die ich so in der Ausbildung erfahren habe und die mir auch sehr richtig erschien, dass wir, wenn wir mit dem Erzählen noch nicht so lange sind, dass es oft einfacher ist, Märchen zu erzählen, die es schon gibt, weil die quasi mit ihrem Plot und ihrer Struktur im besten Fall über tausende von Jahren schon, also es ist unglaublich, alleine schon kriege ich schon eine Gänsehaut, über tausende von Jahren erzählt werden. Und wenn ich mir sozusagen ein Märchen vielleicht selbst erschreibe, dann ist das, ich liebe meine Märchen auch sehr, aber ob es auch als mündlich erzähltes Märchen so funktioniert, das durchaus darf man das einfach nochmal auch testen dann auch so. Also das hat auch damit zu tun.
Wenn Märchen ich habe wieder verschiedene Sachen im Kopf und versuche die mal kurz zusammenzubringen. Das eine ist, wenn Märchen schon so alt sind und Märchen ja aber auch bestimmte Moralwerte vermitteln und bestimmte Rollen ja auch. Du hast vorhin feministische Märchen genannt, was ich tatsächlich auch nochmal einen spannenden Punkt finde. Das wäre ja jetzt anders. Aber genau, also schon ganz alt, bestimmte moralische Werte oft und bestimmte Rollenbilder. Was macht es denn heute, wenn ich die trotzdem weitererzähle? Also müsste ich die nicht auch umschreiben?
Genau, umschreiben oder jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen von mir sozusagen aus der Erzählerwelt, die vielleicht auch sozusagen einfach sagen, sie bearbeiten das. Und es ist tatsächlich eine große Diskussion auch in dieser Szene, also auch sowohl mit über kulturelle Aneignung als eben auch sozusagen über historische Dinge, die überliefert sind. Und letztendlich treffen wir diese Entscheidung natürlich einerseits selbst. Wir treffen sie auch für ein bestimmtes Publikum. Also erzähle ich für Erwachsene, erzähle ich für Kinder, erzähle ich, also das hat einen großen Einfluss. Ich erzähle vor allen Dingen für Erwachsene. Da finde ich das auch nochmal anders. Und für mich spielt einfach erstmal immer auch rein, verzaubert mich diese Geschichte selbst. Also habe ich wirklich Lust darauf, sie zu erzählen? Habe ich Lust darauf, sie zu erforschen und zu erzählen? Also zu schauen halt auch, was verändert sich. Aber auch, ich habe jetzt, interessanterweise habe ich gerade so einen Fall quasi. Wir haben Ende August ein wunderbares internationales Erzählfestival. Das zweite von dem Verein, in dem ich Mitglied bin, Story Oase. Und da werde ich voraussichtlich ein Märchen erzählen. Es geht um eine Meerfee. Und weil ich sehr, sehr gern von den Meeren erzähle, Meermärchen erzähle. Und da ist das Personal, um es so zu nennen, ist eigentlich ein Fischer und sein Sohn. Und die begegnen dieser Meerfee auf dem Meer. Und es geht darum, dass der Sohn sich nicht so ganz korrekt verhält, irgendwie auch. Und dann zu den Meerfeen in die Tiefe kommt. Und da geht's aber ganz gut. Und es gibt auch ein gutes Ende. Und da habe ich aber auch überlegt, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn ich, weil ich auch viele, viele Mädchen unter meinen Zuhörern habe, wenn ich für Kinder erzähle, wie wäre das denn, wenn ich jetzt da auch mal eine Fischerin und ihre Tochter mit reinsetze? Und ich habe das letztens gerade mit Kolleginnen ausprobiert und habe ihnen nicht vorher gesagt, worauf sie achten sollen, sondern erst dabei im Feedback. Und es hat gut funktioniert und es war für mich selbst auch nochmal sehr spannend, weil dieses Märchen verändert sich natürlich dann auch. Und es ist immer ein Testen, aber es geht. Und damit ist sozusagen ist auch so ein bisschen das Thema, was wir schon hatten, jetzt geht es zwar um Erzählen, aber genau das ist auch die Kraft im Märchenschreiben, dass ich auch Muster hinterfragen kann, wo ich sage, tja, vielleicht kann ich ja mal ausprobieren, wenn unsere Welt heute nicht mehr so ist wie vor 500 Jahren, und das ist sie ja auch also gut so, dass sie auch in vielen Punkten nicht mehr so ist. Was heißt das auch für die Geschichten? Und bleibt was von der Geschichte übrig, wenn ich es verändere? Und es kann auch passieren, dass man sie so verändert, dass sie nicht mehr als Geschichte funktioniert. Aber das ist dann auch, das ist ein Testen.
Wir haben ja manchmal so dieses Bedürfnis, wenn wir etwas schreiben, dass wir was Neues erschaffen wollen. Und wenn wir Märchen schreiben, glaube ich, verbinden viele Leute damit, ja, Märchen sind ja zum Beispiel, es war einmal, es irgendwie gehört dazu. Und wie sehr gibt's da das Gefühl zu kopieren? Oder auch die Sorge zu kopieren vielleicht.
Das ist auch, ich finde das eine sehr wichtige Frage auch, weil bei dem, was ich auch so im Laufe unseres Gesprächs erzählt habe, ich beziehe mich jetzt im Gespräch natürlich oft auch darauf, okay, es gibt die und die Märchen und dann arbeitet man vielleicht mit dieser Figur weiter oder konterkariert sie auch. Tatsächlich von den Märchen, die die Teilnehmerinnen bei mir schreiben, ist es ganz oft gar nicht so, sondern sie benutzen eigentlich nur dieses Setting oder eine bestimmte Formel irgendwie. Aber es ist gar nicht um so, dass sie wirklich auch selber sagen, ich brauche jetzt quasi die und die Hexe oder den und den König, sondern es ist, vielleicht ist es ein Schloss, was darin vorkommt. Vielleicht ist es ein wundersamer Brunnen, der darin vorkommt. Aber es ist eher selten sogar ein ganz konkretes Märchen angelegt. Das sind ganz oft eher so die kreativen Impulse, dass ich auch sage, ich gebe ein Märchen mit rein und nur den ersten Absatz, möglichst was, was niemand kennt, und schreibt es mal weiter. Und dann kommen, was weiß ich, drei Leute, drei ganz verschiedene Versionen halt dieses Settings raus. Das ist ja auch so ein relativ bekannter Schreibimpuls, einfach weiterschreiben. Mhm. Aber insgesamt kann ich sagen, das ist ganz selten so, dass wir uns tatsächlich überhaupt so anlehnen, sondern es ist eher so, dass wir in das hineinspringen, was für uns halt zur Märchenwelt dazugehört. Und es sind ja ganz oft auch, es sind die Wälder, Und es sind eben die Brunnen, es sind die Quellen, also die Landschaften, die dem Menschen ja auch ganz, ganz zu Hause also sind, weil wir da einfach tausend von Jahren gelebt haben. Also auch so die, unsere alten Zuhauses. Und das macht auch schon was mit den Geschichten halt aus.
Ja. Muss ich Märchen lesen, um sie zu schreiben?
Mm-mm, gar nicht. Das ist ja, also es kann dazu anstiften wieder. Also das kann es natürlich sein, dass man wirklich sagt von wegen so, ah stimmt, ich habe auch noch ganz viele von diesen Büchern zu Hause, dann gucke ich da mal rein. Aber auch bei Menschen, die mir sehr glaubwürdig vermitteln, dass sie über Jahrzehnte keine Märchen gehört und gelesen und mitbekommen haben, kommt es rausgeschwupst und dann ist es sogar noch verblüffender, fast noch vielleicht schöner, weil es einen selbst so überrascht.
Ja.
Und es kann natürlich, also es kann dabei helfen, dass man sich diesen Schatz dann nochmal vertieft, aber es ist grundsätzlich nicht notwendig, genau.
Ja. Angenommen, ich würde jetzt so eine Geschichte, das habe ich mich damals tatsächlich schon gefragt, mit dem Buch über die Nebenfiguren oder aus der Perspektive der Nebenfiguren nochmal erzählt. Angenommen, ich würde tatsächlich Märchen jetzt schreiben aus Figuren oder durch und mit Figuren, die es schon gibt. Also tatsächlich auch so benennen, wie du vorhin gesagt hast, mit Rapunzel oder Rotkäppchen. Ist es ethisch okay? Also darf ich einfach Figuren von anderen nehmen und die schreiben?
Ich würde es, also ethisch, wenn es Rapunzel ist, gibt es ja letztendlich, also es ist die Frage, ob man Rapunzel damit verletzt sozusagen aus meiner Sicht. Also und das, das ist schwierig, weil es ja, also es gibt in dem Sinne ja sozusagen nicht den einen Autor, die eine Autorin, zumindest nicht bei diesen ganz klassischen Märchen, wenn man sie Volksmärchen nennen will. Also insofern halte ich es da, ganz persönlich halte ich das für so einen großen Schatz, das zu machen, dass der Schatz und die Kraft und die Schönheit das übersteigt, dass man vielleicht sagt, ich gehe da nicht ran. Und es gibt, wie gesagt, es gibt die Wortgetreuen und wo man auch sagt, da gehe ich nicht ran, weil diese Märchen selbst so schön sind. Aber die bleiben es ja trotzdem. Also ein Rapunzel-Märchen bleibt auch in der ganzen Schönheit, die da Grimm reingegeben hat. Und ganz oft beziehen sich die Grimm ja auch auf Perrault, auf Pentamerone, also diese älteren Vorlagen noch dabei. Aber die bleiben in ihrer Schönheit ja schon, wenn ich mit diesem Motiv spiele. Und natürlich kann es auch Märchen geben, die Leute erst vor 20 Jahren geschrieben haben oder sowas. Und dann kommen natürlich schon auch Fragen auch durchaus wie Urheberrechte. Und das ist ja durchaus auch eine ethische Frage, wenn man sie so bezeichnet, sagen mit rein, wo man dann schon auch nochmal sehen muss, sozusagen, greife ich jetzt auf den Stoff zu, den mir jemand anders gerade erst geschrieben hat. Und diese Diskussion haben wir Unterschreibenden natürlich sowieso auch. Frage ich dann auch nach und solche Dinge. Oder auch beim Erzählen zum Beispiel. Erzähle ich eine Geschichte, die jemand eben erst vor 10 oder 20 Jahren eben auch literarisch erarbeitet hat und frage ich dann eben nicht doch auch nach den Rechten, damit derjenige Bescheid weiß halt, dass ich diese Geschichte genauso auch erzähle. Ja. Ging es so in etwa?
Ja, genau.
In die Richtung?
Ja. Genau. Das ist ja, ja, das ist einfach etwas, was mich interessiert hat auch, ne? Wenn ich jetzt so diese alten Figuren nehme, die sind ja, die haben ja wahrscheinlich, sind die nicht mehr, ich schätze mal, die sind nicht mehr urheberrechtsgeschützt. Wie wird das diskutiert? Und ich finde das auch spannend, das wurde ja eine Zeit lang mal sehr hitzig diskutiert, muss ich Geschichten verändern? Da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, auch weil wir heute eine andere Moralvorstellung haben. Also bin ich dazu verpflichtet, dass es, ich höre das immer mehr von Eltern, dass sie Geschichten auch beim Vorlesen sozusagen, Eltern bringen inzwischen eine unfassbar kreative Leistung beim Vorlesen zustande. Ich bin oft sehr beeindruckt davon. Muss ich Geschichten beim Vorlesen verändern, damit es für mein Kind okay ist, das zu hören? Das hängt natürlich total vom Kind ab, ne? Aber grundsätzlich die Frage, was würdest du sagen, was ist deine Haltung dazu? Müssen wir alte Geschichten verändern oder ist es auch okay, sich mit alten Geschichten zu beschäftigen? Jetzt habe ich quasi eine Antwort damit reingegeben,
merke ich gerade. Ja, aber ist ja in Ordnung.
Aber also, was ist deine Haltung? Sicht.
Ja, und ich finde es sehr spannend auch nochmal, dass du ja auch noch zusätzlich, also neben dem, was wir teilen als Erfahrung, auch nochmal mit der Frühförderung eben auch noch aus Bereichen kommst, sozusagen, von denen ich ganz gar keine Ahnung habe. Insofern trifft es sich ja da sowieso. Und es gab ja mit Bettelheim sozusagen damals auch sozusagen schon auch diese Frage nach der Grausamkeit. Also dann waren es weniger sozusagen auch die Rollen, sondern eben auch wirklich, dass ja gerade die Grimm-Märchen zwar fast alle gut ausgehen, auch Märchen gehen ja auch nicht in aller Welt immer gut aus, das ist ja auch nochmal unterschiedlich, auch wenn sie immer auf die Veränderungskraft halt setzen, dass ich auch einen Einfluss habe. Und jetzt aber diese Rollen halt auch nochmal die Frage sind. Und ich glaube, dass, also was ich mit Kindern durchaus erlebe, ist eben, dass sie ja durchaus auch Märchen auch in der klassischen Version sehr schätzen. Oder so, wenn sie es vielleicht einmal auch so gehört haben, dass sie es genauso auch immer wieder hören wollen. Mhm. Und ich glaube, wenn es dieses Setting von Erzählen oder Vorlesen gibt, dann kann man ja auch drüber reden. Mhm. Und das finde ich tatsächlich irre spannend. Also weil ich glaube auch tatsächlich, dass wir nicht alle alten Märchen anders schreiben oder anders erzählen müssen, aber dass wir tatsächlich darüber reden müssen, wo kommt es eigentlich her und was macht es mit mir? Und würde ich selbst für mich anders entwickeln? Und das lässt sich ja sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen machen. Und das, also auch die Frage, sollte es Könige und Königinnen zum Beispiel in Märchen geben? Das ist ja auch eine Frage von Hierarchien zum Beispiel auch. Und das aber auch wirklich sich selbst zu gestatten und auch jeder Schreiberin, jedem Schreiber zu sagen, was möchtest du aus deinem Märchen machen? Und ich schreibe heute andere Märchen, als ich sie vor 15 Jahren geschrieben habe. Also da hat sich der Stil verändert, da hat sich aber eben auch verändert, wie sehe ich die Gesellschaft heute?
Und was ich jetzt gerade frage, hat das was damit zu tun, wie du auch anders auf Gesellschaft und auf dich guckst? Oder auch damit, dass du einfach jetzt seit schon so langer Zeit Märchen schreibst?
Beides, glaube ich. Und dass sich unser Schreiben ja immer verändert. Also ja. Ich habe zwischendurch auch so, ich schreibe auch so Flash Tales, also angelehnt an Flash Fiction, so Märchen oder Märchenadaptionen, so in 2, 3, 4 Zeilen. Aber ich glaube, früher war mir auch so ganz humorvolle Märchen noch sehr wichtig, weil ich mag auch Schwankmärchen sehr, sehr gern. Ich erzähle die auch sehr gern. Und gerade bin ich nochmal wieder in so einer Phase von sehr Märchen, die mich selbst sehr berühren, auch in meiner Entwicklung. Aber ja, wer weiß, was da noch kommt. Und wie gesagt, der Märchenroman, der da irgendwo wartet.
Kennst du schon Märchenromane? Ich wüsste gar nicht große Märchenerzählungen. Also ich kenne Märchen nur als Kurzgeschichten.
Es ist tatsächlich, das ist auch nochmal, das war sozusagen auf meinem Märchenfluss damals dabei. Und ich glaube, das hat mich auch beeinflusst. Ich habe so mit, ich glaube, da war ich so 16, 17, habe ich von einer aus meiner Klasse, habe ich den Roman Stein und Flöte. Den werden bestimmt einige, die uns zuhören, kennen. Der ist so, ich glaube, 84 oder so erschienen. Von Hans Bemmann, ein deutscher Autor. Und das war so der erste Märchenroman, den ich kennengelernt habe. Das ist ein richtig dickes Buch auch, gibt's heute auch noch. Der ist, glaube ich, vor einigen Jahren auch gestorben, der Hans Bemmann. Hat ein paar andere Sachen auch veröffentlicht, aber das ist wirklich das bekannteste geworden. Und es gibt in diesem Roman, also es ist wirklich einfach im Aufbau ein Roman, und da drin sind aber auch dann Märchen verwoben, so. Man könnte auch sagen, es ist so auf der Grenze zu Fantasy, und das macht es sicher auch schwierig, immer zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich Märchenroman, was ist Fantasy, auch die Nebel von Avalon, die ich dann irgendwann auch gelesen habe in meinem Leben, letztendlich waren die für mich auch immer dann beides, auch wenn es als Buchhandelsgenre dann Fantasy war, war es für mich irgendwie auch Märchenroman. Und es gibt in der englischsprachigen Welt, im Deutschen auch so ein bisschen, aber tatsächlich im internationalen Raum noch mehr, sehr viele Märchenromane auch in den letzten Jahren, die sich wirklich auf einzelne Folktales beziehen, die eben aus England, Wales, Schottland kommen. Es gibt Sachen, die mit diesem Selkie-Motiv spielen, also mit den Seehundfrauen, die ihre Felle sozusagen dann abgeben. Und da gibt es auch tatsächlich auch etliche Märchenromane. Also insofern, wenn man da mal googelt und auch sagt Märchenroman, dann wird man da findet man eine Menge. Und manches gefällt einem besser und manches vielleicht weniger oder so. Aber tatsächlich ist es auch ein Genre, wie gesagt, an der Schnittmenge sozusagen zu Fantasy durchaus.
Aber es ist ja, also Märchen sind ja nicht so verbreitet wie jetzt zum Beispiel Krimis oder so, ne? Märchen haben ja leicht so einen verstaubten Beigeschmack ist falsch, aber so ein Image, wollte ich eigentlich sagen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. So ein Image von verstaubt sein und alt und naja, vielleicht Kindergeschichte, und irgendwie in den intellektuellen Kreisen heißt, es sind keine Kindergeschichten, sondern Erwachsenengeschichten und so. Und das klingt alles nicht besonders freundlich. Jetzt diesem Genre gegenüber. Was denkst du, wieso ist das so?
Zum einen vielleicht, weil sie wirklich auch immer da waren. Vielleicht kommt uns sowas auch immer altmodisch vor, weil es schon immer da war und wir wollen irgendwie auch immer was Neues haben. Und dann ist es ja auch so, dass, also gerade das, was ich von den Märchenromanen erzählt habe, also auch solche, die durchaus auch Schneewittchen vielleicht adaptieren oder diese Selkie-Motive adaptieren, die sind ja dann auch sprachlich neu bearbeitet. Das heißt, sie sind in der Sprache, die uns sozusagen leichtgängig reinkommt, die wir als spannend, als angenehm empfinden. Und das ist ja tatsächlich, wenn ich jetzt Grimm heute lese oder vielleicht auch Perrault heute lese oder sowas oder Pentamerone heute lese, dann ist das ja auch in der Sprache, in der Dramaturgie oft ein bisschen für uns vielleicht holprig oder fremd oder so. Und das heißt nicht, dass es irgendwie nicht schön sein kann, aber dass man schon so einen Sprung, das ist auch nicht für alle Leute heute einfach Goethe zu lesen vielleicht. Also gibt die Goethe-Fans nach wie vor und die einen sagen von wegen so, ah, dieselbe Geschichte vielleicht nochmal neu erzählt, irgendwie würde leichter für mich sein, so weil wir es nicht mehr so gewöhnt sind. Und deswegen finde ich es durchaus auch spannend, diese Dinge neu zu erzählen, weil ich gerne viele Leute erreiche.
Ja.
Und was ich zum Beispiel auch mit Sagen mache, weil für Sagen trifft das, was du gerade gesagt hast, ja fast noch mehr zu. Weil die sind in der Urform oft ganz schön spröde. Also so, das ist einfach nur so, okay, dann ist man da irgendwie an einem See und dann ist da ein Berg und dann ist in dem See der Teufel und so und oder hier gibt es in Kaput, wo ich lebe, gibt es auch irgendwie sowas, dass auf der Fähre irgendwie dann sozusagen so ein Spuk gewesen sein soll. Man hört Stimmen, die eigentlich gar nicht sind. Ist da jemand auf einem anderen Ufer? Und das lässt sich ja ungeheuer spannend auch erzählen, wenn man das so ein bisschen ausmalt, auch in welchem Setting bin ich, was macht diesen Ort besonders. Aber in der Urform ist diese Sage irgendwie 5 Zeilen lang und wirklich nur für richtige Sagenfans, glaube ich, irgendwie spannend. Mhm. Aber da, das ist ja genau das, wo wir als Schreibende dann auch reinspringen können und das tatsächlich auch ausfabulieren können, um mehr Leute vielleicht auch zu erreichen dafür. Wieder
das
die Geschichten.
Total spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe mich gefragt, ob ich das ansprechen darf, weil ich dachte so, Sagen, also es ist jetzt total blöd, das zu sagen. Ganz, also ich erlebe das so, dass Sagen oft, wenn über Geschichten geredet werden, dann sind Sagen und Märchen dicht zusammen. Ne? So, die werden als Genres dicht zusammengestellt, wahrscheinlich auch wegen des Alters. Trotzdem sind sie ja das eigentlich, also sind ja nicht. Die haben oft vielleicht alt in der Erzählung. Und es gibt Märchen über Gebiete, aber es gibt auch Sagen über Gebiete. Ich liebe das übrigens, diese, was du gerade erzählt hast, diese Sagen über verschiedene Orte. Ich war mal im Elbsandsteingebirge wandern und da gibt es ja diese, wie heißt denn das, da ist auf jeden Fall so ein riesiger Fels, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Frau. Das ist so eine Kugel obendrauf und da drunter geht's so runter. Und die Erzählung ist ja, dass das, glaube ich, die hat sich auf jeden Fall nicht an ihre Mutter gehalten. Ihre Mutter hat gesagt, sie durfte, glaube ich, so einen Typen nicht treffen. Ich glaube, das ist die Erzählung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ist dann zu Stein geworden, weil sie sozusagen nicht auf ihre Mutter gehört hat. Und also diesen moralischen Wert haben ja Sagen auch ganz gerne. Ja, dann wörtlich fällt mir dann noch dazu, das Ammenmärchen, ne, dieses Kindern böse Sachen erzählen, damit du da abends in deinem Bett bleibst und dich gefälligst dran hältst. Also sozusagen dann auch diese Erzählform als eine Bestrafung schon fast, als eine Machtausübung. Das, ja, jetzt habe ich keine Frage. Das
Alles
also,
gut.
Eigentlich wollte ich fragen, wie sich das voneinander unterscheidet, sozusagen. Das Märchen über ein Gebiet und die Sage über ein Gebiet.
Also, das eine ist, dass es eben, so wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn ich so diese Kurse gebe, dann gehe ich gar nicht auf Grenzen, sondern es ist einfach so, das, was wir als Märchen betrachten in dem Augenblick. Und so wie du es auch gerade beschrieben hast aus dem Elbsandsteingebirge, das ist ja durchaus was, wo man auch das Gefühl hat, es prägt sich mir als Märchen ein. Der große Unterschied ist, dass im Märchen in der Regel kein Ort fällt. Und auch die Figuren haben keine Namen, sondern es sind wirklich Schablonen, es sind übertragbare Muster. Und selbst es ist ja inzwischen auch so, dass man wirklich auch sagt, in allen Gebieten der Welt sind, oder in vielen Gebieten der Welt, sind ganz ähnliche Märchenmotive entstanden. Wie kommt es eigentlich? Hatten die Leute alle miteinander Kontakt? Oder kommt es so aus dem Inneren unserer Seele, dass wir dieselben Märchen irgendwie erfinden und entwickeln, aber Märchen sind ganz oft einfach wirklich der König, die Hexe, die Fee, der Held, also nicht benannt und die Orte sind auch nicht benannt. Und Sagen sind eben wirklich aus einem Ort heraus entstanden, selbst wenn sie eben auch den Teufel haben und vielleicht auch mal den Ritter haben, aber sie sind eben Geschichten, die an Orte, wo konkrete Orte, konkrete Seen dann auch vorkommen, konkrete Berge, die Formation von diesen Bergen auch ganz oft erklären natürlich, warum sieht dieser Bergzipfel jetzt so aus, warum ist diese Höhle entstanden, warum ist diese Stadt untergegangen, also ganz oft ja auch als Erklärung, auch als moralische Erklärung, ja, sehr beliebt auch, die waren halt alle einfach unersättlich und deswegen sind sie alle untergegangen. So, aber sozusagen, das ist das Große, das ist eben wirklich aus an einen Ort in der Regel und an Figuren, konkrete Figuren gebunden ist.
Ja, ich krieg gerade total Lust, mich wieder damit zu beschäftigen. Ich finde ja, Sagen tatsächlich finde ich auch einen super Ausgangspunkt für Geschichten tatsächlich. Also für eine Sage über ein Gebiet und darüber nur als Inspiration, als Ideenquelle darüber zu entwickeln, wie das weitergehen könnte, eine Geschichte. Und wenn ich in einem Gebiet bin, dann mich da mit den Sagen des Raums zu beschäftigen, das finde ich irgendwie verbindend mit dem Gebiet, sozusagen.
Wenn man so ein narrativer Mensch ist, dann versteht man irgendwie auch den Ort irgendwie dann darüber. Ja. Das geht mir genauso, ja.
Und ich, jetzt, wo ich dir die ganze Zeit zugehört habe, dachte ich, ich habe total Lust, jetzt mir ein Märchenbuch wieder zu nehmen und zu lesen und zu gucken, was macht das eigentlich? Das, was du gesagt hast, ne? Was macht das eigentlich mit mir? Und dann weiterschreiben und Schreibdenken.
Oder aus der Figur heraus, was du auch gesagt hast. Ja. Also ich habe ja vorhin diese Meerhexe gesagt, aber auch aus der goldenen Kugel halt heraus erzählt. Also deswegen finde ich auch schön. dieses Buch, was ich kannte das nicht. Also insofern finde ich das total spannend, musst du mir hinter den Tipp noch dafür geben, wo es so ein Buch direkt nur über die Nebenfiguren gibt oder Nebengegenstände, wie auch immer. Also den Brunnen, die Spindel.
Die Nebenfiguren, genau. Es war irgendwie die Stiefmutter bei Schneewittchen und so.
Ja, Stiefmutter ist ja auch nochmal, also können wir glaube ich nicht mehr vertiefen heute, aber Die Stiefmutter ist ja auch so ein großes Motiv, wo man heute halt sagt, von wegen das beim Vorlesen halt verändern sozusagen, dass nicht per se alle Stiefmutter irgendwie böse sind oder so. Und das kommt halt vielleicht auch nochmal es kommt aus einer anderen Tradition halt, warum das so gesetzt wurde, aber heute passt es nicht. Ja,
ja und gleichzeitig ist es, genau, ich glaube, es kommt auf den Raum drauf an, wo ich das erzähle oder schreibe oder teile, weil es kann ja auch der Anlass sein zur Auseinandersetzung.
Na klar, also genau.
Ich habe dem Sohn meiner Mitbewohner vorgelesen von, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dieses über den Lindwurm und das Schmettertier. Also Lindling und Schmetterwurm, so. Kennst du die Geschichte? Mhm. Das ist also, der Schmetterling findet eigentlich seinen Namen zu heftig mit Schmetter. Und der Lindwurm ist halt viel zu lieblich. Und die treffen sich nachher und beschließen das. Also so lange Geschichte, was heißt so lang ist es nicht, aber es ist Märchenlänge sozusagen. Und am Ende geht es darum, dass sie sozusagen sich darauf einigen, dass es dann der Lindling wird und der Schmetterwurm.
Schön.
Weil der Wurm ist ja was Böses, ein Drache und so. Der kann ja nicht so einen komischen Namen haben. Und mit dem Kind habe ich viel, also der war 8, als wir es gelesen haben, und wir haben ganz viel darüber gesprochen, weil es ganz alte Sprache und so in so einem Reimstil auch geschrieben. Und das war einfach Auseinandersetzungsmöglichkeit.
Ja, genau. Und wenn wir drüber reden, dann geht es, aber dann passt es auch gut. Also ich glaube, dieses wirklich drüber sprechen, ist, das bringt alle Seiten weiter.
Ja. Ja, echt. Und schreiben ist dann ja wieder ein drüber sprechen mit mir selbst.
Und mit den anderen, mit denen ich das lese, genau. Also insofern ist es für mich. Und aber wenn ich das in Kursen und Workshops, dann teile ich das mit den anderen und dann haben die auch noch ihre Aha-Effekte. Das heißt, das hat wirklich noch so eine Wirkung. Danach mal weiter. Aber natürlich auch, wenn ich Märchen einfach nur für mich selbst schreibe, dann hat das zumindest für mich, kann ich auch sagen, eine ungeheure Wirkung. Da hat sich immer was verändert hinterher.
Ja, schön. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Mhm. Wir sind schon, eine Stunde und 15 Minuten dabei.
Die Zeit vergeht im Märchen wie?
Genau. Magst du noch kurz erzählen zum Ende, wo man deine Angebote findet und wo man eventuell mit dir in Kontakt treten kann, wenn man noch Fragen zu Märchen hat?
Gerne, genau. Also Sigrid Wadun, Wadun mit V und A-R-D-U-H-N. Sigrid Wadun als eines, DE ist meine Homepage. Und da sind die ganzen Werkstätten und Kurse und alles auch drauf und ein bisschen auch was Birte gesagt hat, noch über mich selbst und meine Biografie. Ansonsten bin ich über Social Media auch zu erreichen, über LinkedIn, Facebook, Insta, insofern überall. Manchmal teile ich da auch so ein bisschen was noch über, also aus meinen eigenen Märchen, was ich erzähle, wo ich gerade dran bin. Und das gibt's auch auf der Homepage, gibt's sowohl einen Blog, den ich nicht so oft bespiele, wie ich gerne würde, aber da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Und Newsletter gibt's auch, das heißt, da kann man sich auch eintragen, da geht's immer mal wieder auch um Märchen, aber auch um andere Aspekte des Schreibens. Und der erscheint schon seit, ich glaube, 2011 oder sowas. Also kann man sich die ganzen alten Ausgaben auch schon so anschauen. Und da war viele Aspekte des kreativen Schreibens waren dann schon Thema und kann man sich auch dann nochmal reinlesen. Genau.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich habe nochmal viel gelernt über meine Sehnsucht, glaube ich, am allermeisten. Ich bin wieder in Kontakt mit meiner Märchensehnsucht und werde das jetzt angehen. Ja, vielen Dank, Sigrid. Ich beende die Aufnahme. Tschüss, ihr, die zugehört haben.
Tschüss.